Privacy Week Tag 1. Wir sind zurück zu dem letzten Talk des heutigen Abends. Nach diesem Talk gibt es dann noch ein, wie ich finde, recht spannend besetztes Panel. Das ist der vorletzte Programmpunkt. Ich soll nur nette und schöne Sachen sagen. Jetzt habe ich mit dem Rheinland schon so hoch irgendwie, aber mir fällt jetzt eigentlich schon kaum mehr was Nettes ein, was Netteres, als dass das Rheinland schön ist. Aber du erzählst uns heute andere Dinge, Miriam. Du sprichst über Datengeschäftsmodelle und dass das User, also das Unternehmen, ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, Daten von Usern zu Geld zu machen, sage ich mal, jetzt summiert. Und du hast aber vielleicht den einen oder anderen Ansatz, wie man das vielleicht auch anders angehen könnte. Sehe ich das richtig?
Genau.
Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen, Miriam Steger. Kräftigen Applaus.
Danke für die nette, kurze Vorstellung. Ja, ich habe auch ein paar Vorstellungen, wie es anders gehen könnte, wie Unternehmen davon profitieren, wenn sie auf Privatsphäre achten. Kurze Frage, ist der Ton so gut? Weil ich höre hier ein großes Echo, das ist wahrscheinlich nur bei mir, gell? Durch den Raum, okay. Hauptsache, ihr hört mich gut. Ja, ich bin Journalistin, ich komme aus dem wunderschönen Rheinland, wie ihr schon gehört habt, nämlich hier aus Bonn, das ist meine Heimatstadt. Ich habe aber in den letzten 15 Jahren hier gelebt, in Berlin, und da war ich Journalistin und PR-Beraterin und war in letzter Funktion Pressesprecherin des Verbraucherschutzes in Deutschland. Also ich habe Verbraucherpolitik mitgemacht und Datenschutz. Das war meine Expertise. Ich möchte euch aber ganz zu Anfang an einen ganz anderen Ort entführen. Das ist dieser hier. Ihr kennt ihn alle. Ihr erkennt ihn nur vielleicht nicht. Das ist das Silicon Valley. Und warum möchte ich mit dem Silicon Valley anfangen? Das Silicon Valley ist für viele ein Ort mit einer ganz besonderen Bedeutung. Ein etwas überhöhter Ort, mag man auch vielleicht sagen. Was auch dadurch unterstrichen wird, dass jedes Jahr eine ganze Kohorte von Politikern und Wirtschaftschefs in Silicon Valley pilgert, um sich dort anzuschauen, wie digitale Zukunft geschrieben wird. Eines dieser Beispiele ist dieser Herr. Ich weiß nicht, ob ihn jemand erkennt. In Deutschland kennt ihn jeder, Kai Diekmann. Er war Chefredakteur der größten Boulevardzeitung in Deutschland, der Bild-Zeitung, und er ist 2012 in Silicon Valley gegangen und hat ein Jahr lang eine Auszeit genommen, um sich halt eben mal umzuschauen, wie so der Digital Spirit in Amerika ist. Das Interessante ist, wie er zurückkam. Kai Diekmann hatte sich selber über Jahre zur Marke gemacht. Er sah immer so aus. In der Zeitung sahen auch sehr viel andere so aus wie der Chef. Das war schon wirklich Running Gag in Berlin. Und als er dann aus dem Silicon Valley zurückkam, sah plötzlich so aus. Also das unterstreicht nochmal diese Bedeutung und diese Überhöhung, als ob wir es da mit einem Mekka der digitalen Zukunft zu tun haben. Und so verhalten sich ja auch sehr viele und so verhält sich auch leider Gottes sehr oft die EU, wenn sie vollkommen neidisch nach Amerika schaut und immer denkt, meine Güte, da herrscht so ein Geist der Freiheit und des Unternehmertums und wir sind die Protektionisten und bei uns gibt's nur diesen Schutz. Ich bin damals auch vor jetzt fast 2 Jahren in die USA gereist mit dem German Marshall Fund und hatte mir mal angeschaut, wie eigentlich sich das auch verbinden lässt, Schutz und Freiheit, ob das wirklich so ein Widerspruch ist oder ob sich da nicht auch Ansätze finden. Und da möchte ich auch heute was darüber erzählen, dass das durchaus auch so ist und auch in Amerika sich einiges dreht. Aber dazu später. In Europa, das war auch großes Thema bei der letzten Privacy Week, wie ich in den Programmen gesehen habe, war ja die Datenschutzgrundverordnung das bestimmende Thema schlechthin. Natürlich auch der Wegfall von Safe Harbor und Privacy Shield. Also Europa hat sich hervorgetan als eine Vereinigung derer, die den Datenschutz sehr wichtig nehmen. Und momentan, ganz aktuell, geht es ja um die E-Privacy-Richtlinie. Und da werden plötzlich alte Debatten wieder aufgerollt. Da werden plötzlich alte Argumente wieder in den politischen Raum gestreut und da wird plötzlich wieder in Frage gestellt, ob wir denn wirklich so einen strengen Datenschutz brauchen oder ob wir nicht ein bisschen freiheitlicher denken könnten. Ein paar Zitate habe ich euch mitgebracht. Das erste Zitat hier ist von Axel Voss. Er ist Mitglied der Europäischen Volksparteien, also im Europaparlament und im Rechtsausschuss sitzend. Und er hat im Zusammenhang mit der E-Privacy-Richtlinie gesagt, mangelnder Mut ist keine gute Voraussetzung, um eine erfolgreiche digitale Zukunft zu gestalten. Er hat noch ein paar mehr Sachen genannt, die nicht sehr gut sind, also Innovationsfeindlichkeit und all sowas. Und ein ähnliches Zitat stammt von auch einem konservativen Politiker aus der Bundespolitik in Berlin. Und zwar ist das Alexander Dobrindt, seines Zeichens aktuell noch der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und CSU-Politiker. Und er hat gesagt, wir können nicht den Zweiflern die Meinungsführerschaft überlassen. Also das mal, um so zu sehen, welche Wörter so im Raum kursieren. Zweifler und die mutlosen Innovationsfeindlichkeiten und auf die Spitze getrieben hat das eine Partei im Bundestagswahlkampf, die bei uns erst jüngst zu Ende ging. Bei euch ja leider auch mit einem etwas unglücklichen Ergebnis. Und bei uns ging sie auch zu Ende. Und eine Partei, die es auf die Spitze getrieben hatte, war diese Partei, die FDP. Das sind die Liberalen. Und ihr Slogan mit Christian Lindner, dem Spitzenkandidaten, auf dem Cover war Digital First, Bedenken Second. So eine Aussage total verkürzt, das ist natürlich die Frage, was soll das dann bedeuten? Also wenn wir jetzt hier schon darüber reden, wie wir Privatsphäre schützen, sind wir diejenigen, die keinen Mut haben? Sind wir diejenigen, die keine Lust auf Innovation haben? Sind wir die Zweifler und die Bedenkenträger und trauen wir uns gar nicht ans Digitale? Ich glaube, dass sich keiner von euch da wiedererkennen würde und dass das vielleicht auch ein bisschen Widerspruch ist. Aber es zeigt, was momentan passiert. Auch ein Zitat von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und sie hat gesagt, das war schon im Oktober 2016, vor Wirtschaftsvertretern in Deutschland, das Prinzip der Datensparsamkeit passe nicht mehr zur heutigen Wertschöpfung. Sie wünschte sich darüber eine Debatte. Und da frage ich mich auch, was das dann bedeutet. Also ist dieser ganze Schutz, den wir aufgebaut haben und auf den wir so stolz sind, muss der geopfert werden, weil wir doch eigentlich mehr Wertschöpfung wollen? Und ist das dann wirklich der richtige Ausweg? Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden und ein paar Zahlen zeigen, warum das vielleicht gar nicht so die richtige Richtung ist, in die viele Politiker da streben. Was ja immer wieder bemüht wird, und man kann es fast gar nicht mehr hören, ist ja, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, der Rohstoff unserer Zeit oder eine neue Währung. Das ist schon Common Sense und wird immer wieder bemüht. Die Frage ist nur natürlich, wenn Daten jetzt wirklich eine Währung sind, wer verdient denn an diesen Daten? Und wem gehören überhaupt diese Daten? Und wenn es eine Währung ist, wie sieht dann der Markt dazu aus? Und wie transparent ist mir eigentlich, welchen Wert ich habe, was ich dort generiere und was damit passiert? Dazu ein Beispiel des größten Datenmonopolisten, den wir wohl mit haben, Facebook. Ich habe heute Morgen gehört, dass das F-Wort hier eine böse Bedeutung hat, dass ihr das damit meint. Aber in diesem Zusammenhang sei es erwähnt, es wird jetzt auch noch ein paar Mal fallen. Auf jeden Fall schauen wir uns mal Facebook an. Facebook ist zweifelsfrei einer der größten Konzerne, die Daten verwenden. 4 Millionen Nutzer hat Facebook knapp in Österreich, ich glaube es sind 3,7 oder 3,8. In Deutschland sind es 31 Millionen Nutzer und weltweit sogar 2 Milliarden. Also es ist eine irre Ansammlung an Nutzern, die jeden Tag ihre Daten in Facebook einspeisen oder zumindest monatlich. Und Facebook selber wirbt mit diesem Slogan, Facebook ist und bleibt kostenlos. Das sagt Facebook, dagegen hat übrigens der Verbraucherzentrale Bundesverband geklagt. Das ist die Vereinigung, für die ich gearbeitet habe. Und dieses Verfahren ist nach meinem Wissensstand auch noch offen, weil der VZBV eben gesagt hat, es ist nicht kostenlos. Und warum es nicht kostenlos, seht ihr jetzt auch nochmal. Das hat die Washington Post 2016 analysiert, dass Facebook pro User 98 Daten abgreift, um personalisierte Werbung zu generieren, also für Targeting, um die User dann mit Werbung zu bombardieren. 98 Daten pro User. Ist das jetzt kostenlos, wenn dieser User seine Daten reingibt? Darf Facebook das weiterhin behaupten? Ich gebe ja als User meine Daten und diese Daten nutzt Facebook, um damit Geld zu machen. Und Facebook kriegt damit Geld. Nur ich sehe davon nicht unbedingt was. Jetzt ist aber die Frage, nur weil ich daran nicht beteiligt bin, ist das alles wirklich kostenlos? Aber wie passt das dann dazu zusammen, dass Daten eine Währung sind und ein Rohstoff? Also irgendwie hakt da ja die Argumentation. Und die Verbraucher selber, und da wird es ja auch interessant, diejenigen, die bei Facebook sind und das Netzwerk nutzen, fühlen sich da auch gar nicht so richtig wohl. Dazu gibt es auch immer wieder Umfragen, dass zum Beispiel 9 von 10 Nutzern in Deutschland Bedenken haben, wie Facebook mit ihren Daten umgeht. Diese Zahl, das war eine repräsentative Umfrage, die die Zeitung Die Welt in Auftrag gegeben hatte mit Emnet, und zwar schon vor 6 Jahren. Jetzt könnte man sagen, naja, in den Zeiten hat sich alles geändert und das Vertrauen wurde aufgebaut. Hier eine ganz aktuelle Zahl aus September 2017. nicht nur zu Facebook, sondern allgemein. Das ist, was die Deutschen sagen, knapp 90%, also es ist noch eigentlich fast die gleiche Zahl, sagen, Privatheit ist mir wichtig und muss geschützt werden. Also das ist eine sehr aktuelle Zahl, und wenn ich jetzt sehe, dass Privates den Nutzern immer noch wichtig ist und dass Privatsphäre irgendwie etwas ist, was man gerne schützen möchte, dann fragt man sich natürlich, warum zum Teufel sind dann alle bei Facebook, bei WhatsApp, warum nutzen dann alle Google? Ich meine, Google ist ja der absolute Monopolist in Deutschland. Wir haben auch in Europa kaum eine andere Suchmaschine, die da mithalten kann. Und da kann man noch so oft andere aufzählen, die Verbraucher nutzen sie trotzdem alle. Und ihr seid bestimmt als Experten alle bei Signal oder bei Threema. Ich war da auch eine Zeit lang, war recht einsam. Irgendwie die breite Masse trifft man da auch nicht. Also irgendwie schafft man es ja nicht, die Verbraucher von diesem Service wegzukriegen, auch wenn sie sagen, ich fühle mich da eigentlich unwohl. Und das Ganze hat auch einen Namen, das wird untersucht, auch in den USA übrigens, dieses Phänomen, und das nennt sich Privacy Paradoxon. Also es gibt wirklich in der Wissenschaft diesen Terminus, dass die Leute sagen, mir ist meine Privatheit zwar super wichtig, aber auf der anderen Seite kriege ich auch Nutzen dafür, und dann wägt man das miteinander ab. Das heißt, eigentlich sage ich, ich möchte gar nichts erzählen, ich erzähle es aber trotzdem, weil es halt irgendwie convenient ist, weil es praktisch ist, weil ich irgendeine Dienstleistung dafür bekomme. Und manchmal merkt ihr vielleicht selber, wenn ihr im Freundeskreis oder in der Familie Leute damit konfrontiert und sagt, naja, warum macht ihr das denn alle? Warum stellt ihr denn all eure Sachen da rein? Dann kommen ja meistens solche Antworten. Also zum einen, klar, es ist praktisch, alle machen's, aber immer wieder kommt ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber Privatsphäre heißt ja nicht, dass man was zu verbergen hat. Also sonst könntet ihr ja auch alle eure Geheimnisse auf ein T-Shirt tragen oder wie auch immer. Privatsphäre heißt noch nicht mal, dass man ein Geheimnis hat, sondern man möchte einfach nur Sachen für sich behalten. Und das hat vor kurzem, vor 2 Jahren, hat das mal die dänische Verbraucherorganisation ganz treffend gezeigt, wie bigott wir eigentlich da in unserem Verhalten sind und ob uns das wirklich alles so egal ist und dass wir ja gar nichts zu verbergen haben. Und dazu ein kleiner Film aus Dänemark mit deutschen Untertiteln.
Oh, das ist ja real. Så skal jeg lige bede om de sidste 5 sms'er, du har sendt.
Hvad for noget? Mit telefonnummer? Nej, hvad skal jeg? Så vil jeg også have dit.
Det skal I ikke.
Nej.
Nej, på min næste. Nej, jeg vil ikke have.
Jeg sendte det til min søster.
Ja, hvad er søsterens nummer?
Ej, jeg vil ikke udgive hendes telefonnummer til nogen. Det lover der eller jeg ikke vil. Jeg udleverer ikke nogens uden at tilladelse.
Jeg skal lige høre, hvor du var i går kl. 8.
Så var jeg hjemme hos mine forældre.
Har du deres telefonnummer samtidig?
Ja, det får du heller ikke.
Jeg går bare lige med jer.
Nå, okay.
Bare se, hvor I skal hen.
Nå, okay. Det er lidt mærkeligt, det her. Nå, men vi skal derover.
Ja, så er vi bare det.
Altså, ihr seht, was in online irgendwie für uns selbstverständlich ist, ist halt offline schon ganz anders, und das irritiert uns halt doch. Genau, den könnt ihr hier wahrscheinlich nicht richtig sehen. Das ist die dänische Verbraucherorganisation, wenn ihr Tank googelt, T-A-E-N-K, oder DuckDuckGo macht oder ähnliches, dann findet ihr den. Die haben einen eigenen YouTube-Channel, das ist das Magazin, und die haben es mit dem Danish Consumer Council zusammen gemacht. Darüber kriegt ihr den Link, und die haben, wie gesagt, einen eigenen YouTube-Kanal auch, wo alles aufgeführt ist. Also, es stört 76% aller Konsumenten, persönliche Informationen preiszugeben, um bestimmte Dienste zu nutzen. Erneut, das, was die Verbraucher die ganze Zeit machen. Aber in Umfragen sagen sie immer, es stört sie. Man möchte das eigentlich gar nicht. Und wenn man sie mit den Konsequenzen konfrontiert, dann sieht man halt auch, dass man das irgendwie noch viel obskurer findet, was da eigentlich abläuft. Es gab übrigens, das habe ich jetzt hier nicht eingebaut, von der Carnegie Mellon University in Amerika auch mal eine ganz interessante Studie, ein Experiment. Die haben die Verbraucher damit konfrontiert, was mit ihren Apps passiert. Also was genau ihr eigentlich hier auf dieser Konferenz macht, in den Workshops zu zeigen, welche Datenspuren man hinterlässt. Wenn man das den Konsumenten eins zu eins zeigt und sagt, im Moment haben 10 Apps irgendwie diese Geolocation abgegriffen, wie auch immer, dann sind die Leute doch geschockt. Also das abstrakte Wissen und das ist wirklich mit zu bekommen, ist schon nochmal was anderes. Also zurück zu dem Punkt, es stört die Konsumenten halt, dass jemand ihre persönlichen Informationen bekommt und eigentlich möchte man das auch gar nicht, um Dienste zu nutzen. Trotzdem lesen 53% die AGBs überhaupt nicht, wenn man Online-Dienste hat oder Apps hat. Und das ist, muss ich dazu sagen, von einer Umfrage, weil zweifelsfrei ist die Zahl noch viel, viel höher. Das ist nur eine Umfrage und wenn man Verbraucher fragt, wie machen Sie das denn, wie handhaben Sie das denn, dann sagen natürlich einige, klar, lese ich jedes Mal. Aber trotzdem, dann kommt ein Update von der App und plötzlich kommt, lesen Sie bitte nochmal die neuen AGBs, die wir haben und stimmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie zu und dann wird die meistens auch nochmal woanders hin verlinkt und man wird auf eine andere Webseite geschickt, um die dort durchzulesen. Und das Bundesjustizministerium hatte mal ausgerechnet, dass es 67 Arbeitstage pro Jahr bräuchte, um die gesamten AGBs zu lesen, die man so im Jahr irgendwie in seinem normalen Nutzerverhalten mit hat. Also 53% lesen die nicht, 10% sagen übrigens, sie seien für sie überhaupt gar nicht relevant und das ist eine total falsche Einstellung, weil es ist ein Vertrag, den man da eingeht. Also man hat schon einen Vertrag, dass man sich bindet und das hat ganz lustigerweise mal eine Spieleplattform in England ausgetestet. Die haben das als Aprilscherz gemacht. Das war eine Online-Spieleplattform in Großbritannien und die hatten in den AGBs versteckt, dass man die Seele an dieses Unternehmen verschenkt, also wie bei Faust und den ganzen normalen Teufelspakten, die man so kennt. Also wenn man die AGBs akzeptiert, verschenkt man dem Unternehmen seine Seele. So. Das war aber nicht das Einzige. Die haben auch gesagt, wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie hier einfach nur einen Haken reinmachen, dann kriegen Sie von uns 5 Pfund geschenkt. Also man hätte nicht nur seine Seele behalten dürfen, wenn man sie gelesen hätte, sondern man wäre auch noch mit 5 Pfund da rausgekommen, haben aber 88% der Leute überhaupt gar nicht gemacht. Und das spricht schon Bände und zeigt, dass die Zahl eigentlich sehr, sehr viel höher ist. Und das stellt auch den nächsten Begriff in Frage, der in der Politik so seit einem Jahr ungefähr rumgeistert, vielleicht 2 Jahren muss man sagen, ungefähr genau zu dem Zeitpunkt, wo die Datenschutzgrundverordnung in trockenen Tüchern war, kam dieser Begriff immer mehr auf, Datensouveränität. Datensouveränität ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Verbraucher muss ja nur souverän genug sein, mündig genug sein, seine eigenen Daten zu handhaben. Wenn man das jetzt nochmal spiegelt mit den Zahlen zuvor, mit den seelenlosen Verbrauchern quasi, die alles an diese Online-Spiele-Plattform abgegeben haben und mit den 67 Arbeitstagen, in denen man eigentlich nur AGBs lesen dürfte, dann sieht man, dass Datensouveränität eine relative Utopie ist. Trotzdem wird das gerne bemüht und auch gerne bemüht als so ein Begriff, dass man ein bisschen Abstand nimmt von Datenschutz, weil Schutz ist ja oldschool und Datensouveränität ist ja das Neue und das Freiheitsliebende. Aber fest steht, es gibt keine Datensouveränität ohne Schutz und es gibt keine Datensouveränität momentan, wenn ich nicht irgendjemandem vertrauen kann. Und die Verbraucher, die einfach AGBs lesen und nicht lesen, einfach anklicken und davon ausgehen, es wird schon nichts Schlimmes passieren oder es passt jemand anderes drauf auf. Und da etablieren sich auch Schutzmechanismen natürlich. Es gibt in Deutschland die Verbraucherzentralen, die sehr, sehr groß sind. Es gibt ja auch in Österreich den Konsumentenschutz. Und es gibt auch in Deutschland neu seit der letzten Legislaturperiode von der Großen Koalition eingeführt die Marktwächter, auch einen Marktwächter für die digitale Welt, der Unternehmen mit auf die Finger schaut. Also da sieht man ja, das Vertrauen ist einfach nicht da, sondern es gibt auch noch diesen Schutz. Und wenn man sich die Zahlen vorher anschaut und auch sieht, wie wenig Vertrauen die Verbraucher haben, dann ist das auch momentan gar nicht wegzudenken. Jetzt überlegt ja mal selber auch, wenn ihr jemandem was weitertragt, wenn ihr Privates erzählt, dann macht ihr das ja auch nur, wenn ihr einer Person vertraut. Man sagt ja auch, ich vertraue dir etwas an. Natürlich ist dieser Begriff des Vertrauens sehr, sehr groß. Also wenn ich sage, dass Daten die neue Währung sind im 21. Jahrhundert, dann ist Vertrauen ganz zweifelsfrei das neue Kapital. Und da genau müssen wir mal hinschauen, wo die Unternehmen momentan stehen. Und wenn man sich die wertvollsten Marken anschaut, die es in der Welt gibt, und das ist das aktuelle Ranking der wertvollsten Marken weltweit, und das ist der Wert in Milliarden, dann sieht man, dass die ganzen Digitalkonzerne die Top 5 belegen. Die wertvollsten Marken sind die Digitalkonzerne, es sind aber nicht die Marken, die wir mögen. Denn wenn man sich mal anschaut, wie man eigentlich sein Vertrauen weitergibt, das ist jetzt aus dem Sicherheitsreport 2015 aus Deutschland, dann sieht man, das sind nicht gerade sehr überzeugende Werte. Facebook 9%, wie ich Vertrauen habe, wie diese Unternehmen mit meinen Daten umgehen. Das heißt, die wertvollsten Marken der Welt stehen eigentlich auf einem relativ unstabilen Fundament, wenn sie kein Vertrauen haben von den Nutzern an sie. Es gibt noch ein Ranking, das sehr interessant ist, und zwar gibt es halt wie die wertvollsten Marken, gibt es auch die Most Trusted Brands. Das ist auch ein Ranking, der erstellt wird. Das ist jetzt die Most Trusted Brands, ich glaube nur aus Deutschland, das wird aber weltweit auch erstellt. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass die Telekommunikationsbranche so weit unten liegt. Und das geht allgemein, vertrauen Sie dieser Branche. Darum geht's nur. Und das Spannende, müsst ihr euch nur noch mal genauer anschauen, ist, dass die Telekommunikationsbranche mit 31% knapp 10% unter der Automobilbranche liegt. Und das nach dem VW-Skandal, weil die Daten sind, wie gesagt, ganz aktuell. Also es ist schon eine Kunst, mit 10% noch da unter die Automobilbranche zu rutschen mit Vertrauen. Und wenn man jetzt auch mal ins gelobte Land guckt, in Silicon Valley, dann sieht man auch da, dass sich der Wind dreht, dass auch da die Unternehmen plötzlich davor stehen, strenger reguliert zu werden, dass plötzlich Kritik aufkommt. Und es gibt auch Unternehmen, die sehen, dass Privatsphäre ein Wettbewerbsvorteil ist, wie zum Beispiel Apple, auch wenn das viel diskutiert wird. Aber Apple hat dieses Versprechen des Differential Privacy seit einem Jahr und wirbt damit, dass Privatsphäre geschützt wird vom Unternehmen. Es gibt halt viele, die sagen, Apple sagt, dass sie Daten nur anonymisiert übertragen. Wir haben vorhin auch vom Herrn Schaumann gehört, wie schwierig es ist, Daten überhaupt zu anonymisieren. Und Apple wird dafür auch immer wieder kritisiert. Aber wichtig ist, dass sie es versprechen. Und in Deutschland sagen bei einer Umfrage 74% der Marketingverantwortlichen, dass sie überhaupt gar nicht glauben, dass Datenschutz für Kunden so relevant ist. Also es sei nicht das Top-3-Einkaufskriterium. Also irgendwie kriegen sie es ja gar nicht mit, was die Verbraucher wirklich denken. Und sie sagen auch über die Hälfte, dass es keinen ethischen Umgang mit Daten in ihrem Unternehmen gäbe. Was Marketing-Experten gerne machen, ist dieses Targeting. Das ist ja so die neue Kunst, die man im Marketing, in der digitalen Welt gerne hat. Und ich habe mal so ein Targeting-Beispiel mitgebracht. Personalisierte Werbung, die ich immer bekomme. Ich bin 42 Jahre alt, ich bin eine Frau, ich habe keine Kinder. Was kriege ich für Werbung? Die Werbung kriege ich jetzt immer. Studie, gebärunfähige Frauen. Ich frage mich, was die Marketing-Experten denken, wer sich über solch eine Werbung freut. Oder es gibt noch andere Beispiele. Jeder kennt das vielleicht. Mal Schuhe online gegoogelt oder irgendwas anderes online geshoppt. Und plötzlich wird man zugespammt mit dieser Schuhwerbung, die man überall kriegt. Wir wollen nicht gestalkt werden im Internet. Aber das passiert immer noch. Wir wollen auch nicht einfach abgeschossen werden. Wenn ich einen Urlaub buche und ich suche nach schönen Stränden in Thailand, das hier ist einer, den ich dann letztlich gefunden habe, dann will ich nicht danach, wenn ich zurück bin, immer wieder Strände in Thailand vorgeschlagen bekommen. Ich möchte ja vielleicht ganz woanders hinfahren, aber so dämlich funktioniert Targeting leider immer noch. Man wird einfach blind abgeschossen. Und das Abstruse daran ist, dass wir Spendierlaune haben. Wir wollen Geld ausgeben. Es ist ja gar nicht so, dass wir gar keine Werbung sehen wollen, weil ihr kennt es ja auch selber, wenn man in Urlaub fährt, sucht man trotzdem nach Anbietern. Man möchte ja in Urlaub fahren, man möchte irgendwie ein schönes Hotel finden oder irgendwas, aber nicht das, womit ich zugespammt werde. Und der Konsumklimaindex in Deutschland zeigt auch, dass er auf einem neuen Höchstwert ist. Das heißt, die Leute sind in Konsumlaune und trotzdem schafft es die Werbung irgendwie, uns nicht richtig abzuholen. Und dieses klassische Customer Relationship Management ist da eigentlich schon in Frage zu stellen, weil warum redet die Beziehung nur von Targeting? Wenn ich eine Beziehung ernst nehme, dann muss ich doch auch mal aufhören, in solchen Begriffen zu denken. Die Beziehung ist gestört und deswegen möchte ich nur kurz darauf verweisen, dass es ein anderes Konzept gibt, das Vendor Relationship Management, das ist umgedreht, das hat Doc Searls in den USA mit erfunden. Vielleicht hat der ein oder andere mal davon gehört. Und das sagt halt, dass die Verbraucher ihre Daten nicht wie beim CRM einfach abgeben und ein Unternehmen kontrolliert die und ich sehe gar nicht, welche Daten die verwalten, sondern ich habe Kontrolle darüber. Ich sehe meine Daten und ich kann sagen, dieses Unternehmen kriegt meine Daten. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, kann ich sagen, ich fahre da und dahin so und so lange und ich möchte jetzt Werbeangebote dazu bekommen. Und danach kann ich es deaktivieren. Wenn ich mir ein Auto kaufen will, das Gleiche. Warum wird permanent versucht, in irgendeinen blinden Kosmos hinein zu targeten und jemanden abzuzielen, als ob es jemand ganz Anonymes wäre? Warum versuche ich nichts zu nutzen, dass die Verbraucher ihre eigene Kontrolle über die Daten behalten? Dann wäre der Verbraucher nicht nur König, also Kunde König, wie es so schön heißt, sondern er hätte auch das, was er fordert: Transparenz, Kontrolle, Privatsphäre und Vertrauen. Wenn ich es selber kontrollieren kann und einsehen kann, habe ich auch wieder mehr Vertrauen. Und ohne Vertrauen gibt es keine Wirtschaft, nicht auf lange Sicht. Das heißt, wenn wirklich die Währung und das Kapital zusammenkommen sollen, dann muss ich Daten und Vertrauen miteinander verbinden und muss daran aufbauen. Und wenn es wirklich der Rohstoff ist, den alle so dringend anzapfen wollen, und wenn es wirklich so wertvoll ist, wo wir ran wollen, und wenn wir wirklich wachsen wollen, dann müssen wir uns doch Gedanken darüber machen, wie wir den Rohstoff optimal nutzen. Und Verbraucher sind auch gewillt, wenn ich wüsste, was mit meinen Daten passiert, die freiwilliger zur Verfügung zu geben. Und was wäre alles damit möglich? Was könnte man für Forschung machen momentan zu den politischen Einstellungen? Was könnte man das Web nutzen mit all den Daten, die man hat, die, wenn die Verbraucher wüssten, wem man es anvertraut, weil ich wieder ein Vertrauen habe, weil ich wieder die Kontrolle habe. Es wäre viel, viel mehr mit diesem Rohstoff möglich, als es momentan möglich ist. Und wenn also diese Herren von Mut, Bedenkenträgern, Zweiflern und was auch immer reden, dann muss man sich überlegen, ob das wirklich der richtige Ansatz ist oder ob das nicht eher feige ist, an dem alten Cluster festzuhalten und ob wir nicht eher viel mehr Mut brauchen, neu zu denken. Weil dann kann man auch wirklich nutzen, was alle so sehr fordern, dann kann man auch wirklich ausschöpfen und die Daten zu dem machen, dass Wirtschaft auch davon profitiert und wir alle profitieren. Das war's.
Haben wir Fragen hier im Saal?
Ja, von der Hinterseite gekommen, aber. Ja, gibt es Fragen im Saal?
Wir haben das Auge da vorne stehen, nicht hinter mir. Das war das Problem, glaube ich.
Tja, wahrscheinlich. Gut, dann nochmal einen kräftigen Applaus für den Miriam Stecker. Danke.
Dann fahre ich wieder ins Rheinland.
Spannende Geschichte.